Ja, das dritte Mal jetzt in Südafrika gsi, den Sommer, für 14 Tage. Ich konnte die ganzen 14 Tage beim Johann und beim Esti wohnen in ihrem neuen Haus. Sie haben gezügelt in eine wunderbare Golfanlage. Also, es ist ein Haus, das man würde als Villa bezeichnen hier. Es ist nicht ihr Haus, sie haben es nicht gekauft. Sie haben es können mieten von Freunden, die ihre Gemeinde sind. Es ist ein älteres Ehepaar, das geschäftlich jetzt für eine gewisse Zeit im Ausland ist. Und so haben sie ihnen einfach das Haus sozusagen zur Verfügung gestellt und ich durfte dort auch wohnen. Es ist wunderbar, man ist in 20 Minuten am Meer, es hat einen Swimmingpool und einfach so ein bisschen das Übliche halt. Ich bin das erste Mal jetzt im Sommer gewesen, also sprich im südafrikanischen tiefen Winter natürlich. Es ist ja dort das Gegenteil, wo hier. Es war zum Glück nicht so kalt wie hier im Winter. Also mit Tageshöchsttemperaturen von 24 Grad doch noch relativ angenehm. Ein Winter. Und ich war das erste Mal auch an der Open Heavens Konferenz in Durban gewesen. Das ist eine Konferenz, wo der Franz mit seinen Söhnen und Gemeinden und der Dr. Segi mit seinen Söhnen und Gemeinden in Durban durchführt. Und das erste Mal war es auch, wo nachher ist immer noch die Retrette mit allen Söhnen von Franz, wo man dann so ein verlängertes Wochenende zusammen ist. Und auch das war für mich sehr eindrücklich gewesen, weil ich das das erste Mal erlebt habe, mal ein bisschen längere Zeit mit den geistlichen Söhnen von Franz zusammen zu sein, so eine Retrette zu erleben, Zeit zu haben für Herzseilen, für zusammen zu beten, für zu erzählen, was die Einzelnen so erleben, was für Dienste das sie sind. Das war sehr ermutigend und inspirierend gewesen. Ich soll ganz liebe Grüße ausrichten an die ganze Gemeinde vom Johann und vom Franz. Der Franz war in der Intensivstation gewesen. Der hat hier auch noch vor einem Monat auch gebetet, als er gerade eine Krise hatte, Kreislaufprobleme hatte. Der Blutdruck ist zusammengefallen und er hat sich wieder erholt. Und die Nachricht nachher, dass er am 21. Juli gestorben ist, hat uns doch nachher sehr, trotz allem, gleich sehr überrascht und auch daraus da. Ich habe immer noch, bin immer noch am Verarbeiten. Ich habe es irgendwie noch gar nicht, für mich noch gar nicht so real irgendwie, weil, der Franz normalerweise eben auch nicht hier ist, man nicht so um ihn herum ist, ist es wie, ein bisschen surreal noch das Ganze. Wir sind sehr traurig über das. Wir können es auch irgendwo noch nicht so ganz einordnen, weil wir auch viele Fortschritte erlebt haben in der Genesung eigentlich von Franz. Aber es war gleich für mich gut gewesen. Der Johann ist noch fast alle Tage besuchen im Spital. Und weil ich bei ihm gewohnt habe, habe ich fast immer mitkönnen. Und habe durch das auch sehr viel mit dem Franz noch erleben können in den letzten Tag. Und mit ihm, also er war schon ganz fit gewesen, der Franz. Es ist nicht so, dass er irgendwie geistig oder so umnachtet wäre. Mit ihm hat man ganz normal kommunizieren können. Also natürlich immer so normal reden, hätte er ja schon länger nicht mehr können, wie das möglich ist. Er hat mir auch noch vieles Ermutigendes können mit auf den Weg geben. Und das hat mich auch sehr bewegt und berührt. Wir haben viel gebetet hier. Es war eine intensive Zeit gewesen. Und eine Zeit, wo ich auch sehr viel mitnehmen konnte wieder. Von Gott und von seinem Reich. Die Konferenz war sehr speziell gewesen. Ist ein Mann, hat dort geredet, der schon viermal gestorben ist, hat Krebs gehabt. Und übernatürlich immer wieder ist zurückgekommen und übernatürlich ist geheilt worden. Die Ärzte haben ihn völlig aufgegeben gehabt. Und das sind so die Spannungen, die man auf der anderen Seite noch erlebt. Oder man hat das Zeugnis gesehen, das Zeugnis gehört, den Mann gesehen, wie er auf der Bühne steht und das Königreich von Gott proklamiert. Und auf der anderen Seite der Franz, wo wir das auch gehofft haben, auch gebetet haben, auch geglaubt haben. Und ja, und nachher ist er gestorben. Das sind Spannungen, die wir manchmal drinnen erleben. Und ich habe es schon mal, ich weiß nicht, ob es in der Hausgemeinde war, auch gesagt, schaut, Wunder sind eben Wunder. Wir können über Wunder nicht verfügen, wir können sie auch nicht machen, wir können sie nicht erzwingen, wir können sie erbecken, das schon, aber es ist letztendlich in Gottes Hand. Die erste Gemeinde in Jerusalem hat auch so eine Situation gehabt. Die sind verfolgt worden. Der Jakobus ist ins Gefängnis gehalten worden und ist geköpft worden. Der Petrus ist ins Gefängnis gehalten worden und hat am nächsten Tag geköpft werden. Und die Gemeinde ist zusammengestanden, hat gebetet und ein Engel ist gekommen und hat den Petrus aus dem Gefängnis rausgeführt. Die Kettinnen haben sich aufgelöst, die Wächter sind wie betäubt gewesen, hat den Petrus rausgeführt, übernatürlich. Er ist dort an die Haustür geklopft, wo die anderen Christen gebetet haben, mitten in der Nacht, und sie haben gemeint, das kommen Geist. Also das sind die Spannungen. Ich glaube, die Gemeinde hat dann, wo der Jakobus ist verhaftet worden, auch gebetet. Die haben auch darum gerungen, um das Leben von einem von diesen Aposteln. Und dort ist nichts passiert, der Jakobus ist gestorben. Und beim anderen, beim Petrus, hat Gott ein Wunder da. Ich weiß nicht warum, wisst ihr? Wir wissen nicht warum. Es ist einfach so. Mit diesen Spannungen müssen wir irgendwo auch leben. Vielleicht gibt es Gott mal eine Antwort, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Genau, der Franz hat das Buch geschrieben übrigens noch, sein neuestes. Das ist gerade an der Konferenz Durban ist das gerade lanciert worden. Supernatural Culture, Living from Above. Es ist nicht ein theologisches Buch, sondern ist ein Buch, das voll ist von Zeugnissen. Von Erlebnissen, wie Gott übernatürlich heilt, übernatürlich versorgt, gestohlene Sachen, die wieder zurückkommen. Und das ist einfach alles, was der Franz selber erlebt hat. Und ich denke, das ist vielleicht gut, wenn ich heute euch auch noch eins von diesen Geschichten erzähle. Weil es ist einfach sehr ermutigend. Sie sind ja ganz kurz. Wir lesen die Abend der Kinder als gute Nachtgeschichte vor. Sie haben Freude an denen. Es ist ja einfach zum Verstehen. Die ein bisschen Englisch können, können so gut. Es braucht nicht extrem gut. Wer ein bisschen Englisch kann, der versteht das. Es ist einfach geschrieben. Und eben ganz kurz. Jetzt lesen wir mal die Geschichte vom gestohlenen Auto. Das ist eine gute. Gell, das ist eine coole. Ja, ihr habt die schon gehört, ja, aber die anderen noch nicht. Seite 83. The stolen car returned when we called it. Das gestohlene Auto, das ist zurückgekommen, wo wir es gerufen haben. Es ist nicht auf Englisch geschrieben, ich lese es zuerst auf Englisch und übersetze es nachher auf Deutsch. Ich bin leider noch nicht so gut, dass ich es direkt auf Deutsch kann lesen, ob schon ich jetzt die Geschichte schon englisch gelesen habe. Aber das kommt dann vielleicht mit der Zeit noch. Aber dann lernen wir noch ein bisschen Englisch. Gell, Andrea, das ist eine gute Wiederholung und Repetition. Our son was using one of our two cars to travel to the university every day. Einer von unseren Sohn hat eins von den zwei Autos, die wir hatten, gebraucht, für jeden Tag zur Universität zu gehen. One day he called us with the news that the car had been stolen at the university. Eines Tages hat er uns angerufen mit der Neuigkeit, dass das Auto gestohlen wurde bei der Universität. This caused a big problem for us with his transport, because every day the five of us traveled in five different directions. Das hat grosse Probleme verursacht für uns, weil wir sind alle als Familien, also alle fünf von unserer Familie sind ganz unterschiedliche Richtungen, haben wir jeden Tag müssen reisen. After 3 months with no progress, nach 3 Monaten ohne Fortschritte, we finally accepted the fact that the car was gone for good. Haben wir endlich wie uns damit abgefunden, dass das Auto jetzt einfach weg ist. One day, while on the way to the airport to fly to a ministry engagement in Mossul Bay, Und eines Tages, wo ich gerade unterwegs war zum Flughafen, weil ich Dienst hatte in Mossal Bay, I complained about the inconvenience of having only one car. Habe ich mich innerlich so ein bisschen aufgeregt oder mich beklagt darüber, wie unpraktisch das ist, wenn man nur noch ein Auto hat. And Netta said to me, und Netta, das ist seine Frau, hat mir gesagt, why haven't we called it back, like we always have done with everything? Warum haben wir es nicht einfach zurückgerufen, wie wir es sonst ja auch mit allen Sachen gemacht haben? Let's call the car back. Wir wollen doch das Auto zurückrufen. If your city is like ours, where hundreds of cars are stolen every day, also wenn eure Stadt gleich ist wie unsere, wo jeden Tag hunderte von Autos gestohlen werden, you will understand how ridiculous this suggestion was. Dann wirst du verstehen, wie lächerlich der Vorschlag war. Within a day or two, it is dismantled and sold for scrap metal and second-hand parts. Also, innerhalb von einem Tag wird das Auto auseinandergenommen oder verkauft oder wird als Ersatzteile verkauft oder zum Altmetallhändler gebracht. But the Holy Spirit spoke to me through Netta that we had to call our car back. Aber der Heilige Geist hat durch Netta zu mir geredet, dass wir das Auto sollen zurückrufen. So we did. Und so haben wir es gemacht. Car, we call you back in Jesus' name. You will return to us for everything we have belongs to the Lord. Auto, wir rufen dich zurück im Namen von Jesus. Du wirst zurückkommen zu uns, weil alles, was uns gehört, das gehört dem Herrn. Within 24 hours, the car was back in our possession. Und innerhalb von 24 Stunden ist das Auto wieder zurück in unserem Besitz gewesen. The very moment we called our car back, something was released in the heavenlies. Genau in dem Moment, wo wir das Auto zurückgerufen haben, ist irgendetwas im Himmel passiert. A police officer on break from his office was walking among all the unclaimed stolen cars in their parking lot. Ein Polizist hat in seiner Pause, wo er aus seinem Büro rausgegangen ist er durch den Parkplatz gelaufen, wo all die gestohlenen Autos waren. Most of these cars were unclaimed by their owners because the registration plates and identity numbers had been removed. Die meisten von diesen Autos konnten identifiziert werden, weil das Nummernschild nicht mehr dran war oder auch eine Registrationsnummer und wie sagt man, die Rahmennummer ist rausgeschliffen worden. Making identification virtually impossible, was eben dazu geführt hat, dass die Identifikation von diesen Autos eigentlich unmöglich ist. One car in the lot attracted the officer's attention that day. Aber ein Auto hat die Aufmerksamkeit von dem Polizist auf sich gezogen an dem Tag. It had been recovered the same day it was stolen. Es ist also am gleichen Tag noch, wo es gestohlen worden ist, von der Polizei gefunden worden. But could not be traced due to the lack of identification numbers. Aber hätte nicht können zurückgebracht werden, weil man es nicht hätte können identifizieren. As the officer passed by the car, the sun was shining at just the right angle. Wo der Polizist bei diesem Auto durchgelaufen ist, hat die Sonne genau im richtigen Winkel hineingeschonen, to reflect a number engraved on the headlights. So, dass er hat können sehen, ein Nummer, wo eingraviert ist, war in den Headlights. Was sind das? Scheinwerfer, oder? Anyway. A number that had gone unnoticed by anyone for 3 months. Ein Nummer, das bisher niemand entdeckt hat, jetzt 3 Monate lang. A quick check of vehicle registration records showed that the number sandblasted onto the headlights matched the registration number of our missing car. Und ein kurzer Check in der Autoregistrationsding Aufzeichnungen hat zeigt, dass das Nummer, wo da hat sandblasen, das ist sandgestrahlt worden, sehr wahrscheinlich. Haben sie herausgefunden, dass das unser Auto war. That is how our car returned to us. Und auf diese Art und Weise ist das Auto zu uns zurückgekommen. It was recovered on the same day of the theft, but stood unnoticed for 3 months waiting for us to call on God's promise. Es ist also am gleichen Tag, wo es gestohlen worden ist, gefunden worden und ist 3 Monate lang jetzt dort gestanden und hat darauf gewartet, dass wir Gottes Verheißungen aussprechen. I don't think so. Das bin ich da. Coincidence, Zufall? I don't think so. Ich glaube nicht. This experience caused me to wonder how many promises of God have been delivered but are sitting unclaimed in our lives. Die Erfahrung hat mich ins Nachdenken gebracht und ich habe mich gefragt, wie viele Versprechungen von Gott echt darauf warten, eigentlich da wären, wo nicht haben können ausgeliefert werden. In our life simply because we do not expect them or don't think to ask. Einfach weil wir es nicht erwarten oder weil wir nicht darum betet oder bittet haben. This was not the end of this series of miracles. So das ist nicht das Ende von dieser Serie von Wunder gewesen. I have discovered that when our faith level rises due to a miracle or even the testimony of a miracle, an expectancy of the supernatural develops in our lives. Ich habe festgestellt, dass unser das Maß von Glauben immer wieder höher wird, wenn wir so Wunder erleben oder auch Zeugnis von Wunder hören und unsere Erwartung als Übernatürliche in unserem Leben nachher steigt. This is what I hope to accomplish for you in sharing these true life experiences. Und das ist das, was ich hoffe, dass es passiert in euren Leben, indem sie die wirklich erlebten Geschichten hier weitergeben. We testified in church about the return of our car. Wir haben in der Gemeinde das Zeugnis erzählt, wie das Auto ist zurückgekommen, which led to the following story. Und das hat nachher zu der nächsten Geschichte geführt, wo dann vielleicht eines Tages vorgelesen wird, was wieder heisst, Supernatural Culture von Franz Duplessis. Soweit für heute. Mir hat die Geschichte berührt. Es hat mich auch ins Nachdenken gebracht. Wie viele Sachen wären echt vorbereitet im Himmel? Zum Abholen parat, sozusagen. Und wir empfehlen es nicht, weil wir gar nicht daran denken, dass wir es abholen könnten, weil wir es gar nicht erwarten, weil wir nicht darum bitten, weil wir es nicht rufen, nicht in Anspruch nehmen. Und vielleicht können wir noch solche Sachen in Sinn, aber manchmal ist der Heilige Geist erinnern, gell, Daniel, wie die an den Businessplan, hey, da wäre eigentlich etwas, holt das wieder vor. Das ist ein Segen. Da wäre etwas. Ruft das wieder zurück. Es sind noch ganz viele solche Geschichten in diesem Buch übrigens, von gestohlenen Portemonnaie, von abhandenkommenen Papageien, die übernatürlich wieder zurückgekommen sind. Manchmal hat es ein bisschen länger gebraucht, nicht nur jetzt hier, wo sie es einfach nicht daran gedacht haben zu machen. Die Geschichte mit dem Papagei, da sie relativ lang müssen beten und glauben und hoffen, bis er tatsächlich wieder ist zurückgekommen ist. Braucht manchmal so ein bisschen länger. Manchmal ist es ein bisschen spannend, oder? Dass wir nicht aufgeben. Nicht zu früh aufgeben. Genau. Also, das wäre so eine Geschichte gewesen vom Franz. Jetzt habe ich noch eine kurze Predigt. Möchtet ihr noch? Das war schon eine Predigt gewesen, eigentlich, aber. denen nochmal nicht mehr. Heisst die anderen. Kurze. Das ist nicht viel. Ich habe mir Gedanken gemacht über die Geschichte im Garten Eden. Vielleicht habt ihr euch die Gedanken auch schon gemacht. Adam und Eva, ja, ein wunderbarer Garten gehabt, wo sie drinnen wohnen können. Das Paradies, sagt man dem auch, wo sie alles hatten, was man sich wünschen kann. Versorgung, Schutz, Sicherheit, Herzensfrieden, Herzensfreude, Glück. Ein Leben in Fülle. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Oder vielleicht eben doch nicht ganz. Oder wieso kommen die ersten Menschen, Adam und Eva, um das Himmelswillen auf die Idee von dieser Frucht vor Erkenntnis von Gut und Böse zu essen? Ich lese einfach mal die Geschichte noch vor, wie sie in der Bibel steht. Ihr könnt euch in der Zwischenzeit mal Gedanken machen darüber, warum habe ich die von dieser Frucht gegessen. 1. Mose 2, Vers 8. Dann pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen, schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Nachher ab Vers 16. Er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, aber abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Also da ist mal mit mir etwas aufgefallen in dieser Geschichte, wo mir bisher gar nicht so aufgefallen ist. Vielleicht habt ihr es auch gemerkt. In der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. In der Mitte. Also wo ist jetzt genau eigentlich die Mitte? Gibt es zwei verschiedene Mitten? Nein. Nicht, oder? Normalerweise ist doch einfach nur etwas Mitte. Nur ein Mittelpunkt. Es können jetzt zwei Bäume in der Mitte sein. Ist euch das schon mal aufgefallen? Das ist von der Mitte drin, aber es sind zwei Sachen in der Mitte. Es können nicht beide in der Mitte sein. Es gibt nur eine Mitte. Wenn du einen Kreis hast, dann ist Mitte ein Punkt und dann gibt es nur eine Mitte. Wenn der zweite Baum dort steht, dann steht er ein bisschen neben der Mitte. Oder das ist der Bein irgendwie ein bisschen neben der Mitte. Aber ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, das wüsste jetzt vielleicht unsere Lehrer unter uns, es gibt so Gebilde, wo zwei Mittelpunkte haben, oder? Habe ich irgendwo mal gehört, oder? Sehe, aber ist mir nicht in den Sinn gekommen, was es ist. Also müsst ihr nicht jetzt gerade sagen. Aber wenn das so wäre, genau, Geometrie, könnte das ja ein Hinweis sein, welche Form das Paradies hatte, oder? Ich weiß nicht, ob es das gross weiterbringt, das ist mir einfach aufgefallen, in der Mitte. Also in der Mitte von diesem Garten stehen zwei Bäume, der Baum vom Leben und der Baum von Erkenntnis von Gut und Böse. Und Gott sagt, ihr könnt von all diesen Bäumen, von all diesen Früchten essen, im ganzen Garten, nur den Baum von Erkenntnis von Gut und auf dem dürft ihr nicht essen, sonst müsst ihr auf jeden Fall sterben. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wir leben im Paradies. Es gibt keine Sünde. Es gibt keine inneren Verletzungen. Es gibt keine Fehlprägungen. Es gibt keine Flüche. Es gibt keine Kindheitserfahrungen, traumatische. Keine Verletzungen aus der Vergangenheit. Und ein unversehrtes, ganzes Leben. Es gibt keine Sorgen. Es gibt keine Nöte, es gibt keine Ängste. Keine Versorgungsangst, keine Zukunftsängste. Es ist alles in Hülle und Fülle da und die Gemeinschaft mit Gott ist erlebbar, wenn er in der Kühle vom Abend kommt und mit seinen Geschöpfen redet. Warum? Warum haben die in dieser Situation von dieser Frucht gegessen? Warum haben die dieser Versuchung nicht können widerstehen? Das ist sicher nachher der Versuch, jetzt, also der Trick gewesen von der Schlange, sie irgendwie so ein bisschen zu ködern, ja. Aber ich meine jetzt mehr so von innen her, oder? Hat jemand eine Idee?
Neugier.
Neugier vielleicht, ja. Könnte sein.
Ich hätte gerne, wenn wir etwas verbieten.
Ja, genau. Das Verbotene hat einen besonderen Reiz. He? Das ist ja so. Ein Hunger, dass es noch mehr geben könnte. Aha. Ich glaube, das ist für Schlüssel so ein Hunger noch mehr. Ob schon vieles schon da ist, was wir in unserer gefallenen Welt nicht haben, müssen wir mal ganz ehrlich sagen, oder? Vieles ist da, aber doch ist etwas nicht da. Es ist doch ein Hunger da. Ein Hunger nach mehr. Und ist das berechtigt? Ist das wahr? Ja, ich glaube, das ist wahr. Weil etwas haben sie nämlich von jemandem, etwas haben sie nämlich nicht gegessen. Und vielleicht den Hunger hat können stillen, ganz genau. Da ist noch der Baum vom Leben. Und von diesen Früchten vom Baum vom Leben haben sie nämlich nie gegessen. Stimmt das? Nochmal, man weiß es. Nein, wir lesen es jetzt gerade. 1. Mose 3, Vers 22. Dann sprach Gott der Herr: Der Mensch ist geworden wie einer von uns. Er kennt sowohl das Gute als auch das Böse. Nicht, dass er etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst. Dann würde er ja für immer leben. Deshalb schickte Gott der Herr Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Er gab Adam den Auftrag, den Erdboden zu bearbeiten, aus dem er gemacht war. Nachdem er sie aus dem Garten vertrieben hatte, stellte Gott der Herr Cherubim auf, die mit einem flammenden, blitzenden Schwert den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Klar genug, oder? Gott sagt, jetzt müsst ihr aus dem Garten Eden, jetzt müsst ihr aus dem Paradies raus, damit ihr nicht etwa auch noch von dieser Frucht vom Baum vom Leben essen, weil wenn ihr das nämlich würdet machen, hättet ihr ewiges Leben. Würdet ihr ewig leben. Aber würdet ihr jetzt gesund, würdet ihr jetzt gefallen seid, oder jetzt in Sünde seid. Gott will nicht, dass wir ewig in Sünde leben. Das ist nicht ein Sagen. Ewig gefallen sein, ewig trennt sein von Gott. Und jetzt ist die Frage, wer ist jetzt der Baum vom Leben? Jesus ist der Baum vom Leben, ja. Wenn wir von ihm essen, wenn wir an ihn glauben, ihm vertrauen, haben wir ewiges Leben. Er ist der Baum vom Leben. Und es ist schon eine Frage, warum haben Adam und Eva nicht von diesem Baum vom Leben gegessen? Also wie es rausgekommen wäre, weiß ich nicht, ob sie dann nachher vom anderen nicht gegessen hätten, aber die Tatsache ist die, wenn wir nicht von diesem Baum vom Leben essen, sind wir nicht gesättigt. Trotz allem äußeren Segen, das wir haben können, trotz allem Schutz und aller Versorgung, wenn etwas innerlich nicht gestillt ist, wenn ein innerlicher Hunger nicht gestillt ist, sind wir immer wieder diesen Versuchungen ausgesetzt und in der Gefahr, diesen Versuchungen nachzugeben, die uns versprechen, das, was noch nicht erfüllt ist, können zu erfüllen, was dann doch nicht so ist. Ich glaube, ich muss niemandem erklären, von was wir hier reden. Das haben wir alle schon erlebt. Oder? Versuchung ist so schön. Sie verspricht uns Glück, Erfüllung, Zufriedenheit. Und wir nehmen sie. Und wir essen sie. Und es ist so. Im ersten Moment. Und im zweiten Moment fühlt sich schon irgendwie nicht mehr so toll an. Und im dritten Moment kommt der Kater, Schuldgefühl, Versagensgefühl, Anklage, Reue, Gefühl von, ich bin ein Versager, ich habe es nicht geschafft. Das kennen wir alle, oder? Aber es ist immer der Hunger da, dass wir auf Versuchung überhaupt reagieren. Und ich glaube, der Hunger ist grundsätzlich gut. Der Hunger ist von Gott geschenkt. Aber die Art, wie wir ihn stillen, müssen wir lernen, vom Baum, vom Leben zu nehmen, nicht vom anderen. Und jetzt, was hat Jesus gemacht, als er gekommen ist und am Kreuz von Golgatha gestorben ist? Was ist passiert? Was ist passiert mit diesen Cheruben, die den Baum vom Leben bewacht haben bis dorthin? Die sind weggegangen, oder? Der Weg ist frei. Jesus selber hat den Weg wieder frei gemacht. Zu sich, er selber ist der Weg gewesen. Er hat gesagt, ich bin der Weg. Und ich bin das Leben. Baum vom Leben. Ich bin die Wahrheit. Ich selber bin der Sitzen. Also der Zugang zum Leben, der Zugang zum ewigen Leben, der Zugang zu dem Baum vom Leben ist wieder eröffnet durch das Sterben von Jesus am Kreuz von Golgatha. Und wir alle zusammen haben Jesus angenommen als unseren Herr und unseren Erlöser, oder? Und haben so damit von diesem Baum vom Leben gegessen und haben was bekommen? Ein ewiges Leben. Das, was passiert, wenn man vom Baum vom Leben isst, man bekommt ewiges Leben. Amen. Und es ist nicht nur ein ewiges Leben, das ist auch sozusagen ein Fuchs, sondern es ist noch etwas anderes. Es passiert, wenn wir Jesus essen. Und von der Frucht vom Baum vom Leben essen. Wie Jesus in uns aufnehmen. Ja. Und wir werden mit etwas überfüllt, das keinen Hunger mehr macht. Jesus hat gesagt, wenn ihr esst und trinkt von mir, ich bin die Quelle vom Leben. Ich habe das lebendige Wasser. Ihr werdet nicht mehr dürsten. Ihr werdet keinen Hunger mehr haben. Ihr werdet gesättigt sein. Amen. Und ich glaube, das ist das, was Gott uns möchte herausfordern, auch heute. Ich glaube, das sind noch ganz viele Christen im Baum, die immer noch mit dem Hunger rumlaufen, die immer noch den Hunger haben, immer noch das Unerfüllte in dem Unerfüllten sein. Und solange das ist, sind ja mehr in Gefahr, beim falschen Baum zu essen. Aber ich glaube, wenn wir mehr uns füllen lassen, von der Gegenwart von Gott, Andrea hat das so schön gesagt, hast du plötzlich Zeit und plötzlich merkst du, wie viel da ist in der Gegenwart von Gott. Wie viel Erfüllung da ist, wie viel Frieden da ist. Genüge. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, für euch Leben in Fülle zu geben. Johannes 10. Der Feind ist gekommen, für zu vernichten, für zu stellen, zu rauben, zu töten. Ich bin gekommen, für euch Leben in Fülle zu geben. Ich glaube, es ist etwas, was Gott möchte, dass wir es wir ausstrecken danach. Es ist ein Teil von unserem Erbe, Leben in Fülle. Und genauso wie der Franz das Auto hat zurückgerufen, dürfen wir auch Sachen rufen, die uns verheißen sind. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Wünsche zu Gott aufschicken, das dürfen wir auch, aber das, sondern das, was er verheißen hat, das, was er versprochen hat. Und er uns versprochen hat, ich gebe euch Leben in Fülle, dann dürfen wir auch Leben in Fülle empfangen aus seiner Erbe. Oder? Und wenn du nicht Leben in Fülle hast, dann darfst du zu ihm kommen und sagen, ich wünsche mir mehr von diesem Leben. Leben in Fülle. Das ist das, was der Johann predigt hat am Wochenende, oder? Life. Culture of life. Kultur vom Leben. Immer mehr. Und das ist nicht etwas, was wir haben oder was wir nicht haben, sondern es ist etwas, das wachsen kann, das zunehmen oder das wieder abnehmen kann. Und wir sind herausgefordert, dass es zunimmt, dass unser Hunger grösser wird. Manchmal braucht es auch noch Hunger. Wenn wir so in einer Selbstzufriedenheit sind, so in einer Sattheit sind und denken, mir geht es ja gut, ich habe ja alles. 87 Fernsehsender, was willst du noch mehr? Gute Krankenkasse, guter Job, mit genug Geld, was willst du noch mehr? Ja, das ist manchmal der Hunger nicht so da, stimmt's? Nach Gott, nach mehr. Trotzdem ist er eben eigentlich da. Nur ist eben die Gefahr, dass er ein bisschen falsch versucht wird zu befriedigen. Ein Hunger nach mehr von diesem Leben. Ein Hunger nach dieser Fülle. Und Vater, wir sind heute da aus deiner Gemeinde und wir wollen dir das sagen. Dass wir uns sehnen nach mehr von diesem Leben. Mehr von dieser Fülle, die du versprochen hast. Du hast gesagt, Leben im Überfluss. Du hast gesagt, es wird uns nie mehr dürsten, wenn wir von diesem Wasser trinken. Von dieser Quelle erfüllt sein. Du hast gesagt, da werden Ströme von lebendigem Wasser aus unserem Inneren rausfließen. Das ist ein Zeichen vom Überfluss. Es wird von uns ausgehen. Ich glaube, es ist die Kraft von deinem Heiligen Geist, die in uns innen möchte fließen. Das heisst dort im Johannes 7, dass du das über einen Geist gesagt hast, der in uns innen wohnen soll. So bitten wir dich heute Morgen, dass du deinen Geist neu ausgiessest über uns. Dass die Ströme von lebendigem Wasser in unserem Inneren können sprudeln, dass die Quelle freigesetzt sein kann. Und ich weiss, dass das eine Quelle ist, die uns total zufrieden machen wird. Total wird happy machen. In eine Glückseligkeit wird hineinführen. In einen inneren Frieden. In eine innere Gelassenheit. Und wir bitten dich, Vater, dass du in deiner Gnade den Geist ausgiessest, noch einmal neu in unser Leben hineinlässt, fliessen. Und wir bekennen dir auch die Momente, wo wir nicht bis in die Mitte sind gegangen, wo wir beim vorletzten Baum sind bleiben stehen und uns von dieser Versuchung heilen, verblenden und heilen, füllen. Wo wir uns an diesen weltlichen Sachen haben ergötzt und befriedigt. Und zwar auch irgendwie auch schön waren, aber doch nicht nachhaltig waren. Ist doch am Schluss leer zurückgelassen, enttäuscht haben zurückgelassen. Und wir sehnen uns danach, dass wir eine Gemeinde werden können, Vater, die dir verherrlicht, die dir reflektiert. Und du vergisst uns, Vater, da, wo wir gefällt haben. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir schwach waren. Du weißt um unsere menschliche Schwachheit. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt uns anstrengen, noch heiliger zu werden. Anstrengen, die Versuchung zu meiden. Sondern es geht darum, dass wir sagen, wir brauchen mehr von dir. Mehr von deinem Leben. Mehr von deinem Lebenswasser. Mehr von deiner Fülle. Und ich bin überzeugt, wenn wir gefüllt sind von dir, dass wir die anderen Sachen nicht mehr werden begehren. Ich glaube, dass das die Lösung ist, wie so wie du es gedacht hast. Dass wir mit diesen Versuchungen können widerstehen. Nicht, dass wir irgendwelche Tricks anwenden und selbst auferlegte Sachen, sondern dass wir so gefüllt sind mit dir, mit deiner Gegenwart, dass wir das andere einfach gar nicht mehr begehren. Schenke uns Gnade, dass wir in diese Dimension reinkommen können. Ich glaube, du wünschst dir das, dass wir da reinkommen. Als deine Gemeinde. Rein, fleckenlos, ohne Runzeln. Als deine Brut, Jesus, können parat sein, geschmückt mit diesen weissen Kleidern. Parat, dich zu empfangen. Parat, im Herz, verliebt in dich. Jesus, und das sollen nicht nur irgendwelche frommen Wünsche sein, sondern ich wünsche mir, dass das Realität wird in unserem Leben. Der erste Liebe können sein und können es bleiben. Halleluja. Ich habe hier ein bisschen Brot und ein bisschen Wein mitgebracht. Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht esset von meinem Leib, wenn ihr nicht trinket von meinem Blut, dann habt ihr keinen Anteil an mir. Und ich glaube, es ist nicht Zufall, dass Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, auch im Zusammenhang mit diesen Bäumen. Wir müssen essen von diesen Früchten. Essen ist etwas Physisches. Aufnehmen in mir innen. Und ich glaube, Jesus hat uns das Abendmahl geschenkt, dass wir das auch physisch können. Du ihn aufnehmen in uns. Sein Fleisch, sein Blut. Das klingt immer so ein bisschen komisch, wenn man es liest im Johannes 6 dort, oder? Und gleich ist es ein Geheimnis, dass wir Jesus dürfen aufnehmen in diesem Bild, in dieser Symbolik von diesem Wein und von diesem Brot. Amen? Sind wir bereit, zusammen das Abendmahl zu feiern? Und einfach Jesus aufzunehmen und zu sagen, ich brauche mehr von dir. Vielleicht kannst du innerlich noch kurz still werden und Gott so sagen, da wo du deinen Hunger, deinen Durst, den du eigentlich hast, mit anderen Sachen gestillt hast, und nicht bis in die Mitte von diesem Garten bist gegangen, sondern die vorher hast du ablenken, hast du verführen und von anderen Früchten hast gegessen, die dir nicht so gut haben da. Du noch kannst bekennen und kannst sagen, und ich will von dir essen. Du sollst die Quelle von meinem Leben sein. Jesus, in der Nacht, wo du verraten worden bist, hast du mit deinen Jüngern das Mahl gefeiert, das Passafest gefeiert und hast die zwei Elemente, das Brot und den Traubensaft genommen, den Wein genommen und hast gesagt, das ist mein Leib, esset von dem, das ist das Blut vom neuen Bund, trinket von dem zur Erinnerung an das, was ich für euch tue. Das wollen wir jetzt tun, Vater, wir wollen von dir essen, wir wollen von deinem Sohn essen und wir wollen trinken, wir wollen den Bund erneuern, in den Bund eintreten, und von dir nehmen und sagen, wir wollen von dir gesättigt sein, Jesus. Amen.